Liebe Zuhörer, am Karfreitag 2020. Krankenzimmer auf einer Krebsstation in Nordrhein-Westfalen. Eine Christin, die wir gut kennen, hat soeben die neuesten Untersuchungsergebnisse erhalten. Die Ärzte sind zufrieden, keine neuen Befunde, es geht bergauf. Und dann geht das Visiteteam weiter zum Nachbarbett und ihre Mienen verdunkeln sich. Sie können nicht mehr helfen, sondern sie können die Frau für die letzten Wochen nur noch nach Hause schicken. Entsetzen und Verzweiflung beherrschen den Raum. Und wieder allein im Zimmer können die beiden Frauen ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Und als dann der Moment des Abschieds kommt, da stammelt die hoffnungslose Patientin: Haben Sie noch irgendeinen Trost für mich? Irgendeinen Trost? Ganz plötzlich bricht diese Frage aus ihr heraus, ohne Groll, ohne Bitterkeit, nur wie eine verzweifelte Bitte. Und die Angesprochene ringt um Fassung. Was sagt man in so einer Situation? Ehrlich gesagt, einen menschlichen Trost habe ich nicht. Wie könnte ein Mensch in dieser Situation trösten? Und dann wühlt sie in der Tasche und holt ein Paperback-Buch heraus. Das fällt ihr noch ein. Hier, sagt sie, aber wenn es einen Trost gibt, dann hier. Und plötzlich ist die Fragestellerin hellwach. Sie greift nach der Bibel, einer Sonderausgabe mit dem Bild einer nahen Kleinstadt als Titel. Ja, die haben wir in unserer Gemeinde extra drucken lassen, sagt unsere Freundin, letztes Jahr, um unseren Zeitgenossen zu sagen, du, Gottes Botschaft ist für dich. Gottes Botschaft gilt jedem in unserer Stadt, gerade hier. Er will für uns da sein. Zögernd, ja ehrfürchtig, nimmt die Frau das kleine Geschenk in ihre Hände. Wirklich für mich, fragt sie. Ja, unbedingt. Und das müssen Sie darin lesen. Psalm 91, Psalm 139, Psalm 23. Und sie zeigt ihr die Seiten. Ja, und das Johannesevangelium im Neuen Testament, wo sie alles über Jesus erfahren. Die beiden umarmen sich gerührt, die Stunde des Abschieds ist gekommen. Und die Beschenkte sagt, das ist das Schönste, was ich jemals bekommen habe. Ich werde es lesen, alles, was sie gesagt haben. Nach einigen Wochen stand dann ihre Todesanzeige in der Zeitung. Wird sie den Trost ergriffen haben? Haben Sie noch irgendeinen Trost für mich? Wie vielen Zeitgenossen steht diese Frage unausgesprochen ins Gesicht geschrieben? Wühlt sie geradezu in ihren Herzen? Und was sagen wir unseren Zeitgenossen? Was haben wir zu bieten als christliche Gemeinde? Sind wir selber getröstet? In diesen Wochen meinte ja der Staat, die Kirchen weiterhin schließen zu müssen, während zum Beispiel Baumärkte geöffnet haben dürfen. Sind Kirchen systemrelevant, fragte eine Wochenzeitung. Das heißt, werden sie in diesen Tagen unbedingt gebraucht? Der Journalist Peter Hane forderte unterdessen auf vielen Kanälen, unter anderem über die Bild-Zeitung, und schrieb Folgendes: Warum sind Getränkemärkte, Klammer auf Alkohol, geöffnet und Gotteshäuser, Klammer auf Gebet, geschlossen? Und weiter fragt Hane, warum kann im Supermarkt Abstand gewährt werden, im Bibelkreis aber nicht? Eine berechtigte Frage. Und wir werden diese Frage auch in den nächsten Tagen immer wieder stellen. Wir wollen uns als Gemeinde Jesu Christi bald wieder treffen. Wir wollen das Abendmahl miteinander feiern, was wir heute an diesem Karfreitag immer noch nicht kennen. Müssen sich denn die Christen unbedingt Gehör in diesen Tagen verschaffen? Nun, das kommt darauf an, ob wir Ressourcen einzubringen haben, die von den Menschen unbedingt gebraucht werden. Haben Sie noch einen Trost für mich? Um diese spezielle Ressource soll es heute am Karfreitag 2020 gehen. Trost. Viele unserer Zeitgenossen lechzen nach Trost. Nicht alle sagen das so offen. Aber bietet ausgerechnet Karfreitag den richtigen Ansatzpunkt? Ist Karfreitag nicht vordergründig ein trostloser Tag? Wird das nicht auch dadurch noch unterstrichen? Sie haben das vorhin gesehen, als wir die Lieder sangen und unser kleiner Altartisch eingeblendet wurde. Wird es nicht dadurch unterstrichen, dass heute anders als sonst eben keine Blumen dort stehen? Das ist unsere Tradition, die Kerzen nicht angezündet sind. Wie könnten wir gerade vom Karfreitag Trost erwarten? Trost für unsere beunruhigten Gemüter und für unsere aufgewühlten Seelen. Und ist das nicht auf den ersten Blick auch ein trostloser Predigttext? Wenn er auch aus den Psalmen der Bibel stammt, Psalm 22 im Alten Testament, wenn Sie zu Hause eine Bibel griffbereit haben, schlagen Sie die am besten auf. Psalm 22, ich lese die ersten Verse. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Es sind jene Worte, die Jesus selbst gebetet hat, als er bereits am Kreuz hing, am Karfreitag. Und wie um alles in der Welt, mögen Sie fragen, sollen wir ausgerechnet daraus Trost schöpfen? Bitte bleiben Sie noch einige Momente dran, denn so viel darf ich Ihnen jetzt schon verraten. Mitten in diesem Psalm strahlt dann plötzlich die Sonne auf. Mal ein Vorausblick ab Vers 22. Ja, du hast mich erhört, so will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die Elenden sollen essen und satt werden, die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Ja, so geht es dann weiter ab Vers 22, 23. Da wird aus einem Klagelied plötzlich ein Jubelschrei, ein Freudengesang. Warum? Und wenn Sie diesen Psalm zu Ende lesen, dann stoßen Sie im nächsten Kapitel, also in Ihrer Bibel ist das wahrscheinlich immer noch dieselbe Seite, dann stoßen Sie im unmittelbar nächsten Kapitel auf den biblischen Text, den die meisten Menschen in unserem Land garantiert schon mal gehört haben. Denn nach Psalm 22 kommt Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und dann heißt es im Vers 4, und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Quelle des Trostes. Sollte Psalm 23 nur möglich sein als Konsequenz von Psalm 22? Sollte der Trost von Psalm 23 seinen Grund haben in der Trostlosigkeit von Psalm 22? Brauchen wir möglicherweise diesen Umweg über Psalm 22, um Psalm 23 überhaupt zu verstehen? Als Arbeitstitel für Psalm 22 habe ich also gewählt, die Quelle des Trostes. Das ist das Thema, die Quelle des Trostes. Und wir müssen jetzt sehen, ob sich das bestätigt. In jedem Fall ist Psalm 22 ein höchst erstaunlicher Text, ein faszinierender Text. Selbst für den Leser, der nicht schon gläubig auf diesen Text zugeht. Denn hier im Psalm 22, und das müssen Sie sich unbedingt vergegenwärtigen, hier wird bereits 1000 vor Christus, in irritierender Genauigkeit das Geschehen der Kreuzigung abgebildet. 1000 vor Christus. Verfasser dieser Verse ist der bekannte König David. Vordergründig könnte man meinen, dass hier David eine bestimmte Notsituation seines eigenen Lebens beschreibt. Aber es ist uns kein Ereignis aus dem Leben Davids bekannt, das auch nur annähernd zu diesen Zeilen passen würde. Natürlich, er wurde verfolgt von Saul und von Absalom, aber das gibt noch lange nicht her, was wir hier in diesen Versen finden, vor allem 1 bis 22. Das können wir natürlich heute nicht vollständig auslegen im Rahmen einer so kurzen Predigt. Aber hier in diesem Psalm sagt David, und wir werden das sehen, eindeutig mehr, als er zu diesem Zeitpunkt selbst verstehen kann. Und er weiß das mit Sicherheit. Auch David, der das aufschreibt, weiß sicherlich, dass da ein großer Überschuss ist, den er noch nicht versteht. Er beschreibt ein Ereignis, von dem er nicht weiß, wann und wie genau es eintreten wird. Er beschreibt eine Person, die dort, und das ist anders als bei vergleichbaren Betern, er beschreibt eine Person, die kein Schuldbekenntnis braucht offensichtlich und die auch keine Feinde verflucht. Wer ist das? Und dann wird Psalm 22 mindestens 7-mal zitiert im Neuen Testament und wenn, dann immer in Verbindung mit Jesus Christus und auf ihn bezogen. Hier finden wir viele Formulierungen wieder, die wir aus dem Markus-Evangelium etwa kennen. Und so hat die frühe Kirche, Psalm 22, also Sie müssen wissen, die frühe Kirche, das ist die frühe christliche Gemeinde in der Zeit unmittelbar, nachdem das Neue Testament abgeschlossen war. Die frühe Kirche hat schon Psalm 22 als fünftes Evangelium bezeichnet. Die vier anderen Evangelien beschreiben die Geschichte des Kreuzes im Rückblick. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Die Briefe des Neuen Testaments, allen voran Paulus, erklären die Bedeutung des Kreuzes. Und Psalm 22 gibt uns bereits 1000 Jahre vorher das ganze Bild. 1000 Jahre vor dem Geschehen. Zu diesem Zeitpunkt war in Israel die Todesstrafe der Kreuzigung noch gar nicht bekannt. Die gab es noch gar nicht zu der Zeit. Die haben dann Jahrhunderte später erst die Römer mit nach Israel gebracht. Und die Römer wiederum hatten sie wahrscheinlich bei den Karthagern abgeschaut, denen sie in den punischen Kriegen begegnet waren im 2., 3. Jahrhundert vor Christus. Aber 1000 vor war das alles noch nicht bekannt. Und wir fragen natürlich, woher konnte David das wissen? Denn er hat es aufgeschrieben. Die Antwort gibt uns der Apostel Petrus in der Pfingstpredigt. In Apostelgeschichte 2, Vers 30, da sagt er, David war ein Prophet. David war ein Prophet und hat die Auferstehung vorhergesehen. Und hier in Psalm 22 sehen wir, er hat auch die Kreuzigung vorhergesehen. Und das in einer faszinierenden Detailgenauigkeit. Gott hat ihn inspiriert auf eine Weise, die wir im Einzelnen nicht ergründen können. Aber wir sehen das Ergebnis. Und nun, liebe Zuhörer am Karfreitag, möchte ich Sie bitten, lassen Sie uns mit Ehrfurcht, ja, aber auch mit Erwartung an diese Verse herangehen und uns fragen, finden wir hier wirklich die Quelle des Trostes? Ich lese uns noch einmal die ersten 8 Verse vor, aus Psalm 22. Dem Vorsänger nach der Melodie Hinden der Morgenröte, ein Psalm Davids. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe, aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen, der möge ihn befreien. Das Erste, was wir hier sehen, das Erste, worum wir am Karfreitag nicht herumkommen, ist zunächst die Situation vermeintlicher Trostlosigkeit. Und das ist das Erste, was wir hier entdecken, eine trostlose Einsamkeit. Eine trostlose Einsamkeit. Genau das hat Jesus damals am ersten Karfreitag wirklich bis ins Innerste gespürt, durchlitten. Eine trostlose, das heißt eine nackte, eine durch nichts abgefederte oder abgemilderte tiefe Einsamkeit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wortwörtlich hat er das am Kreuz so ausgerufen. Sie können das nachlesen in Markus 15, Vers 34. Und wir haben bereits in unserer Reihe durch das Markus-Evangelium am 15. März ausführlich darüber gesprochen. Wenn Sie wollen, können Sie diese Predigt sich noch einmal anhören auf unserer Homepage vom 15. März. Jesus hat sich nicht von Gott verlassen gefühlt. Das war nicht ein Anflug von Zweifeln oder Mutlosigkeit, sondern Jesus war von Gott verlassen. Verstehen Sie? Was er hier in die Finsternis hinausschreit, das ist kein Gefühl, das ist keine Ahnung, sondern das ist eine Tatsache. Gott von Gott verlassen. Jesus hat ja in diesen Stunden nie aufgehört, Gott zu sein, Gottes wahrer Sohn. Das machen die biblischen Texte ausgesprochen deutlich. Aber eines hat Jesus in diesem Moment nicht gehabt. Diese vollkommene Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel auf eine verborgene Weise, die wir nur ganz vorsichtig den Texten nachbuchstabieren können, die wir nie im Letzten mit unserem begrenzten Verstand ausloten können. Auf eine verborgene Weise wurde der Sohn von seiner Verbindung vom Vater abgeschnitten. Und warum war das nötig? Weil Jesus beladen war mit unserer Schuld. Weil der Vater in diesen Stunden die Sünden aller, die Schuld aller, die Gottlosigkeit aller, den Unglauben aller auf den einen legt, dort an diesem Ort. Denn nur so kann Schuld in Gottes Augen, und an seinem Urteil hängt es, nur so kann Schuld in Gottes Augen wirklich gesühnt werden, beseitigt werden. Und hier sehen wir einen der vielen großen Unterschiede zwischen dem, was die Bibel lehrt und zwischen dem, was alle Religionen sonst lehren. Der lebendige Gott fordert diese Sühne nicht von einem Fremden, sondern dieser Gott leistet und erleidet diese Sühne höchstpersönlich in seinem geliebten Sohn. Und davon zeugt bereits Psalm 22. Charles Haddon Spurgeon, der große Prediger Englands im 19. Jahrhundert, hat es so ausgedrückt: Jesus, sagt Spurgeon, trug die Sünden der Sünder. Und darum musste er wie ein Sünder behandelt werden, obwohl er kein Sünder war. Und er fährt fort: Der oberste große Richter kann dem, der die Schuldigen vertritt, kein Lächeln schenken. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das Allerschlimmste für Jesus an diesem Karfreitag. Und in diesem Sinne fällt Psalm 22 gewissermaßen gleich mit der Tür ins Haus, das Schlimmste zuerst. Und so geht es dann weiter in Vers 3. Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Jesus klammert sich an diesen Herrn, auch wenn der fern zu sein scheint, nicht zu antworten scheint in diesen Momenten. Aber dann ist hier von Nacht die Rede. Warum? Er hing doch tagsüber am Kreuz. Warum Nacht? Weil, wie die Evangelien berichten, ab der 6. Stunde, das heißt ab 12 Uhr mittags, am Karfreitag tiefste Finsternis über dem Land war. Es war Nacht über diesem Kreuz, ab mittags 12 Uhr. Stockfinster. Und deswegen ist schon hier 1000 Jahre vorher von dieser Nacht die Rede. Wissen Sie, wenn wir staunen über diese Weitsicht des Psalmes, dann hat es immer wieder 9-mal Kluge gegeben, die das Wunderbare, die das Besondere an diesem Psalm relativieren wollten, die es wegerklären wollten. Und die gesagt haben, naja, das ist ja nichts Besonderes, dass das alles so zusammenpasst. Der Weg Jesu mit dem Psalm 22, Jesus hat diese Worte natürlich gekannt als Jude und er hat sie dann eben in dieser Situation zitiert. Er hatte ja die alttestamentliche Bibel im Kopf. Das ist doch noch keine Prophetie, sagt man dann. Richtig. Jesus hat diesen Psalm sicher gekannt. Und Jesus hat ihn gebetet, höchstwahrscheinlich vollständig und wahrscheinlich in diesen Minuten am Kreuz. Aber das Entscheidende, liebe Hörer, das Entscheidende lässt sich dadurch doch nicht wegerklären. Denn Psalm 22 schildert ja nicht nur Gebetsworte, sondern ein historisches Ereignis. 1000 Jahre vorher. Und an diesem historischen Ereignis sind ja außer Jesus auch noch viele andere Menschen beteiligt, die allesamt kein Interesse daran gehabt hätten, Psalm 22 zu erfüllen. Die Psalm 22 zum größten Teil wohl auch gar nicht kannten. Denken Sie nur an die römischen Soldaten, die da beteiligt waren. Das kann man doch nicht wegdiskutieren. Hier geht es um ein Ereignis. Ja, Jesus hat diesen Psalm gekannt. Auch deshalb weiß Jesus ganz genau, dass sich jetzt erfüllt, was David 1000 Jahre vorher geschrieben hat. Deswegen hat Jesus ja seinen Jünger darauf vorbereitet, Wochen vorher, hat gesagt, wir gehen jetzt nach Jerusalem und da werde ich sterben. Und Jesus wird Angst gehabt haben von den kommenden Stunden. Sicher am meisten vor dieser trostlosen Einsamkeit, von der er ja schon etwas gespürt hatte. Wenige Stunden vorher in diesem berühmten Garten Gethsemane, wo ihm noch einmal klar wurde, jetzt geht es los. Und wissen Sie, diese Einsamkeit, die war für Jesus umso schlimmer, als er sie nie zuvor auch nur ansatzweise gekannt hatte. Denn Jesus, der Sohn Gottes, als er über diese Erde ging, er war von einem, unter anderem einem Wesensmerkmal entscheidend geprägt. Und dieses Wesensmerkmal war die bruchlose, enge, unzerstörbare Verbindung mit seinem Vater von Anfang an. Und das sehen wir auch in diesem Psalm. Das geht ja in Vers 10 weiter. Da sagt er, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du hast von Anfang an über meinem Leben gewacht. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an, vom Leib meiner Mutter her. Bist du mein Gott? Diese Verbindung war niemals behindert, beschädigt, durchtrennt. Aber jetzt. Ich und der Vater sind eins, hatte Jesus noch wenige Wochen vorher gesagt. Aber jetzt? Wissen Sie, Jesus hatte noch eine ganz andere Nähe zum Vater im Himmel, als wir sie haben. Vielleicht kann man sich das mit einem einfachen Vergleich deutlich machen. Wenn ein Ehepartner stirbt, Und wenn die beiden eine ganz enge, gute Ehe vorher miteinander geführt haben, ganz innig miteinander verbunden gewesen sind, dann empfindet der Zurückbleibende dieses Abgerissensein, dieses plötzlich Auseinandergerissensein noch viel, viel schlimmer und viel tiefer, als wenn man schon während seiner Ehe verhältnismäßig getrennt nebeneinander hergelebt hätte. Trostlose Einsamkeit. Und deshalb möchte ich Ihnen das jetzt in Ihren Karfreitag hineinsagen, wenn Sie Christ sind und wenn Sie sich jemals von Gott verlassen gefühlt haben, dann dürfen Sie wissen, Jesus kennt Ihre Situation. Und Jesus kennt Ihre Situation in einer dramatischen Vergrößerung, in einer trostlosen Vergrößerung, die wir niemals nachempfinden können. Denn Jesus hat sich nicht nur verlassen gefühlt, sondern Jesus war es. Wenn ein Christ sich von Gott verlassen fühlt, dann ist er nicht von Gott verlassen, aber Jesus war es. Und selbst in dieser Situation hat er den Vater nicht angeklagt, sondern hat er sich immer noch an dieses Du geklammert, wie wir in Vers 4 bis 6 sehen, wo er sagt, ja, aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und sie haben Rettung gefunden. Woran klammert sich Jesus in diesen Momenten? Er klammert sich an Gottes Charakter und er klammert sich an Gottes Macht. Er sagt, du bist heilig, du verdienst alles Lob, dir gebührt alle Anbetung, weil du vollkommen bist und nichts Unrechtes tun wirst. Und er klammert sich nicht nur an Gottes Charakter, sondern er klammert sich auch an Gottes Macht. Er sagt, du hast deine Macht bewiesen in der gesamten jahrhundertelangen Geschichte deines Volkes. Du hast deine Macht bewiesen in meinem Leben, in den Wundern, die ich tun durfte hier auf dieser Erde. Und so verlasse ich mich auf deinen Charakter und auf deine Macht. Und damit hat Jesus uns allen einen praktischen Weg gezeigt, den wir auch in schlimmsten menschlichen Katastrophen noch gehen können. Und vielleicht ist ja mancher von Ihnen in einer solchen Situation, dass er sagt, es bricht zurzeit alles um mich herum zusammen. Ich bin wie eingemauert. Aber Jesus hat uns hier einen praktischen Weg gezeigt. Er hat uns einen Felsen gezeigt, der immer noch feststeht, auch wenn unsere Füße längst schwanken. Wenn Sie den Gott der Bibel kennen und ihm glauben, dann dürfen Sie sich an seinen Charakter klammern, dass er heilig ist, dass er absolut zuverlässig ist, der Sie erlöst hat. Und Sie dürfen sich an seine Macht klammern. Er hat diese Macht unzählige Male bewiesen in der Geschichte. Und er wird diese Macht auch in Ihrem Leben zu seiner Zeit sichtbar werden lassen. Und wenn Sie nicht mehr weiter können, dann nehmen Sie sich diese Verse 4 bis 6 einfach vor und beten Sie sie laut und reden Sie dieses Du an, das der lebendige Gott für Sie ist. Und er wartet ja nur darauf, mit diesem Du von Ihnen angerufen zu werden. Wagen Sie das doch. Und trotzdem war für Jesus diese Not noch nicht durchgestanden, die er dort für uns aushalten musste. Denn zu dieser trostlosen Einsamkeit trat zweitens eine trostlose Feindseligkeit. Auch das sehen wir hier noch unter diesem Kreuz. Eine trostlose Feindseligkeit, die ihn dort ergriff und die sich zu einer bedrohlichen Kulisse aufbaute. Das sehen wir in den Versen 7 bis 9. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Und alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Und dann weiter Vers 13. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschan, umzingeln mich. Vers 14. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf, wie ein reißender und brüllender Löwe. Vers 17. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Und dann nochmal Vers 18. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an und sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Das letzte erbärmliche, weltliche Gut dieses Hingerichteten wird dann auch noch als Erbe verscherbelt. Trostlose Feindseligkeit, das hören Sie heraus aus diesem Psalm. Und es ist offensichtlich Gottes Wille, dass wir dieses Leiden seines Sohnes genau betrachten, wenn Jesus uns etwas bedeutet. Und diese Feindseligkeit, die zieht sich nicht nur durch den Psalm hindurch, sondern sie steht schon am Anfang in der musikalischen Anweisung. Das überliest man ganz schnell. Viele Psalmen beginnen ja gewissermaßen mit dem Nennen einer Liedstrophe oder einer Musikart, in der man diesen Psalm dann singen und vortragen kann. Und Sie haben vielleicht gehört, dass dieser Psalm beginnt mit den Worten nach der Melodie Hinden der Morgenröte. Luther hat übersetzt von der Hinde, das ist ein junger Hirsch, von der Hinde, die früh gejagt wird. Das ist die Melodie dieses Psalms, verstehen Sie? Jesus wie ein junger Hirsch, den die Feinde wie Jäger umstellt haben, um ihn zu jagen und zur Strecke zu bringen. Und das zieht sich durch diesen Psalm, diese trostlose Feindseligkeit. Und dann bezeichnet Jesus sich mit diesem Gebet ja selbst als, Vers 7, als Wurm. Da steht im Hebräischen das Wort Tolaat und das ist ein niedriges, verachtetes Tier. Ein Ausleger schreibt, das Niedrigste des Niedrigen ist das, was am Boden kriecht, ein Wurm. Und 300 Jahre später wird der Prophet Jesaja ergänzen, er, der leidende Messias, er war der Allerverachtetste. Und sie überschütten ihn mit Hohn, mit Spott. In Vers 8 ist hier gesagt, dass sie den Kopf schütteln und ihr Maul aufreißen. Luther hat das sehr gut übersetzt. Er hat geschrieben, sie sperren das Maul auf und sie gaffen. Und sie haben ihr Mütchen gekühlt und ihre Sensationslust gestillt. Und während der da oben am Kreuz leidet und röchelt, verteilen sie unten die letzten Fetzen seines Erbes. Und dann ist hier immer wieder von Tieren die Rede. Haben Sie das gemerkt? Bedrohlichen Tieren. Die Stiere, Vers 13. Die Löwen, Vers 14. Die Hunde, Vers 17. Das sind Bilder, Metaphern für losgelassene Menschen. Benedikt Peters schreibt in seinem Kommentar, sie folgen ihren Trieben wie die unvernünftigen Tiere, sie lassen ihren niederen Instinkten hemmungslos die Zügel schießen. Sie haben die letzte Spur von Gottesfurcht abgeworfen, nichts hält sie mehr zurück. Wie muss Jesus, der vollkommene Mensch, das empfunden haben? Und wahrscheinlich schwingt in diesem Wüstenbild der Stiere von Baschan in Vers 13 diese Stiere, diese wüsten Tiere, die den Leidenden noch bedrohen und umzingeln, noch etwas weiteres mit. Mächtige Büffel haben mich umringt. Sie müssen wissen, Bassan war ein gutes Weideland für große Bullen, unzivilisierte, erschreckende Bullen, voller Angriffslust. Und diese Bullen waren im Laufe der Zeit ein Teil der okkulten Religion Kanaans geworden. Die Bibel redet ja über das Phänomen finsterer Mächte sehr zurückhaltend, aber sie benennt sie. Und es ist durchaus möglich, dass das hier mitschwingt. Die Bullen als Symbol der okkulten kanaanäischen Religion, dort am Kreuz, der dämonische Angriff auf Christus, die Hölle scheint zu triumphieren und Satan seinem Ziel ganz nahe, dass er jetzt den Sohn Gottes antasten darf. Die Bullen von Baschan umringen mich. Und ja, der Teufel feiert hier einen kurzfristigen Pyrrhus-Sieg. Sie wissen, ein Pyrrhus-Sieg ist ein kurzfristiger Sieg, der sich im Nachhinein dann noch als Niederlage erweist. Und so ist es hier. Der Teufel darf Christus noch einmal angreifen. Das schimmert hier durch. Und doch, gerade in dieser tiefsten Not, geschieht, was den Satan am Ende vernichten wird. Der Sieg wird sich als Pyrrhus-Sieg erweisen. Das, was nach Niederlage aussieht für Jesus, nach Angst, nach Schrecken, daraus wird der größte Sieg werden. Und der Apostel Paulus wird es dann später erleichtert ausrufen in seinem Brief an die Gemeinde in Kolosse. Da wird er schreiben in Kolosser 2, Vers 14, und Christus hat gegen die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht und hat sie ans Kreuz geheftet, als er die Herrschaften und Gewalten entwaffnete und sie öffentlich an den Pranger stellte und über sie triumphierte. Herrschaften und Gewalten sind hier Ausdrücke für die Mächte der Finsternis, die sich gegen Gott richten. Hier, sagt Paulus, hier am Kreuz geschah der entscheidende Schachzug, mit dem Jesus uns aus der Hölle herausgerissen hat. Und Martin Luther war von dieser, ja, man kann sagen, dialektischen Handlungsweise Gottes am Kreuz fasziniert. Luther hat das immer wieder herausgestellt, wie dialektisch Gott hier vorgeht, dass Jesus gerade in seiner scheinbaren Niederlage seinen durchschlagenden Sieg erringen wird. Sub contrario haben die Reformatoren das genannt, verkleidet ins Gegenteil. Und darin erst recht beweist Jesus seine souveräne Macht, dass er sogar in seiner Niedrigkeit dort am Kreuz das Böse entmachtet und überwindet, uns zu gut. Und dass Jesus gerade hier das Schuldproblem löst, mit dem der Gegenspieler uns für immer in Geiselhaft genommen hätte. Und jetzt müssen wir zum Schluss klären, wie das geschieht. Wie macht Jesus das? Und auch da können wir eine letzte Entdeckung hier im Psalm 22 sehen, auf die ich Sie noch hinweisen möchte, die ganz, ganz wichtig ist. In den Momenten, wo Jesus sich am Karfreitag annageln lässt, wo er sich binden lässt, um unser düsteres Gefängnis aufzuschließen, da liefert Jesus sich einer trostlosen Hilflosigkeit aus, einer trostlosen Machtlosigkeit. Das ist Gottes Dialektik. Vers 17, sie haben mir Hände und Füße durchbohrt, steht hier. Und das ist die dritte Bedrängnis des Gottessohnes, des Messias, die uns Psalm 22 mit seinem Weitblick auf das Kreuz vor Augen stellt. Trostlose Einsamkeit, trostlose Feindseligkeit und jetzt zum Schluss eine trostlose Hilflosigkeit, eine trostlose Machtlosigkeit. Hören Sie die Verse 15 bis 18. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in den Staub des Todes, denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben, durchbohrt, kann man das übersetzen. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Haben Sie es gemerkt? Dieser Befund, trostlose Hilflosigkeit, dieser Befund schildert in erschreckender Klarheit die körperliche, die physische Situation einer Kreuzigung. 1000 Jahre vorher. Darauf haben uns Mediziner immer wieder hingewiesen. Wir wissen ja heute ziemlich genau, was historisch bei einer Kreuzigung geschah. Ich habe das neulich entfaltet im Zusammenhang mit der Auslegung von Markus 15, 22 folgende. Das ist die Predigt vom 8. März. Verborgene Botschaften einer öffentlichen Hinrichtung. Da können Sie das nochmal genauer nachhören vom 8. März. Wir können jetzt hier für den Rest unserer kurzen Zeit nur noch kurz zeigen, wie sich dieser historische Akt der Kreuzigung bereits ankündigt in den Versen vom Psalm 22, 1000 Jahre früher. Bei einer Kreuzigung, da wird der Gefangene in der Regel mit Eisennägeln angeschlagen, durch Hände, Handgelenke und Füße angeschlagen an ein Holzkreuz. Die Füße werden vorne am Stamm befestigt. Vers 17, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Wir können auch übersetzen, durchbohrt. Schauen Sie hin. Deutlicher kann man das wirkliche Geschehen nicht ausdrücken. Und das hebräische Wort, was hier für durchgraben steht, karu, ist dann in vorchristlicher Zeit von den Juden, wenn sie es etwa ins Griechische übersetzt haben, auch ganz normal mit dieser Bedeutung ins Griechische übersetzt worden. Durchgraben, durchbohrt. Spätere jüdische Übersetzungen haben dann sehr bemüht versucht, diese offensichtliche Gleichheit zwischen Psalm 22 und Jesus zu überdecken. Weil sie ja bestreiten, dass Jesus der Messias sei, weil sie ja nicht akzeptieren, dass hier von Jesus die Rede ist, der das erfüllt hat. Martin Buber etwa in seiner viel gerühmten und an vielen Stellen auch sehr, sehr guten Übersetzung hat aus diesem Vers die Worte gemacht, sie fesseln mir Hände und Füße. Aber hier steht nicht, sie fesseln. Psalm 22 sagt eindeutig, sie haben meine Hände und Füße durchgraben, durchbohrt. Ja, es ist dieser Vorgang. Was David hier unter Gottes Inspiration festhält, sind eben nicht nur Bilder, sind nicht nur Metaphern, sondern sind, das müssen Sie verstehen, wirkliche physische Vorgänge. Und deswegen ist ja hier auch Vers für Vers von den Gliedmaßen die Rede. In Vers 15 spricht David von den Knochen und dem Herzen. In Vers 16 von der Zunge und vom Gaumen. In Vers 17 sagt er, meine Hände, meine Füße. Vers 18 nochmal, Gebeine. Verstehen Sie, das ist real. Unser gekreuzigter Erlöser ist ein wirklicher Mensch, der einen wirklichen Leib hat und diesen Leib wirklich als Opfer für uns in den Tod gibt und dabei massive körperliche Schmerzen erduldet. Das ist Karfreitag. Verglichen mit einer Geißelung vorher im Rahmen des Verhörs, wo der Verurteilte ja blutig geschlagen wird und manchmal so lange ausgepeitscht, bis er die Besinnung verliert. Verglichen damit waren die schlimmsten Wirkungen der Kreuzigung nicht so sehr das Bluten, das kam dazu, aber es waren vor allem fürchterliche Schmerzen Und es war am Ende die massive Behinderung der Atmung. Meistens erstickten die Hingerichteten. Warum? Weil sie keine Kontrolle mehr über ihre Körperstatik hatten, über das Zusammenspiel von Knochen und Muskeln. Und wissen Sie, die größte Not dabei war, dass es im Gegensatz zum normalen Atemvorgang bei dieser Körperhaltung keine passive Ausatmung gibt. Und so kommt es zu Muskelkrämpfen. Der Gekreuzigte muss, wenn er ausatmen will, irgendwie versuchen, den Körper zu heben, anzuheben. Dafür müsste er sich aber auf seine Füße stützen. Die aber sind durchbohrt und haben keinen Halt. Und so erstickt er langsam. Und wegen des Blutverlustes, schon seit der Geiselung und wegen der zu geringen Flüssigkeitsaufnahme, denken Sie dran, Jesus hat am Kreuz gerufen, mich dürstet, kommt es dann in dieser Kombination oftmals zum Kreislaufschock, Herzrasen, Herzschädigung und schließlich Ersticken. Und genau diesen Vorgang sehen wir hier in Vers 15 beschrieben. Vers 15 sagt am Anfang, ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Meine Kraft, Vers 16, ist vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes. Das heißt, alles Leben, alle Regungen, alles erlischt. Und dann nochmal Vers 15, der zweite Teil. Alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Verstehen Sie, die Körperstatik bricht zusammen. Der ganze Körper fällt in sich zusammen. Und dann das Herz. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Das sind die Spiegelbilder des medizinischen Befundes einer Kreuzigung. Völlige Hilflosigkeit und Machtlosigkeit, in der uns Gottes Sohn, unser Retter, hier vor Augen gestellt wird. Und Paulus? Paulus spricht später davon, 1050 Jahre später, dass er den Christen in Galatien Jesus vor Augen gemalt habe als Gekreuzigten. Und ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass er dazu unseren Psalm verwendet hat, dass er diesen Psalm 22 ihn ausgelegt hat. Und von dort, und das müssen Sie unbedingt noch mitnehmen, in diesen Tag, war dann der Schritt naheliegend zu dem Propheten Jesaja. Jesaja, 300 Jahre nach David, aber immer noch 700 Jahre vom Ereignis entfernt. Jesaja kündigt den Messias ganz ähnlich an. Jesaja, Kapitel 52, Vers 14, da sagt er, sein Angesicht war entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Und dann Kapitel 53, Abvers 2. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Und beide, David 1000 vor Christus, Jesaja 700 vor Christus, sagen übereinstimmend, ja, der wahre Retter, wenn er kommt, er wird das durchleben müssen. Und zwar in einer Brutalität, die niemals davor oder danach wieder einem Menschen zugemutet werden würde. Totale Einsamkeit, totale Feindseligkeit, totale Hilflosigkeit. Aber sieh genau hin, sagen alle drei. David sagt es 1000 vor Christus, Jesaja sagt es 700 vor Christus und Paulus sagt es im ersten Jahrhundert nach Christus. Sie sagen es wie in einem Atemzug. Schau genau hin, gerade in diesen schaurigen, in diesen erschütternden Stunden, da liegt die Quelle deines Trostes. Entweder findest du den Trost hier oder du wirst ihn nirgendwo wirklich finden. Aber worin soll dieser Trost bestehen? Lesen wir nochmal bei Jesaja, wie es dann weitergeht. Wir achteten ihn nicht, aber fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Da haben wir es wieder. Er wurde durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Das ist der Trost, sagt Jesaja. Und merken Sie, hier sind wir wieder beim Herzstück des Christentums. Diesmal kommen wir vom Alten Testament her, das wir letzten Sonntag ganz genauso im Neuen Testament gefunden haben. Beim Herzstück des Christentums, nämlich, dass Gottes Retter unsere verzweifelte Not Oder wie der Philosoph Søren Kierkegaard gesagt hat, unsere Krankheit zum Tode, dass Gott dies dadurch auffängt, dass Gott diese uns niederdrückende Verlorenheit dadurch entmachtet, ja heilt, dass er selbst als Sühnopfer für unsere Schuld und Gottlosigkeit hingerichtet wird. Jesus wird für uns hingerichtet. Jesus mit seinem sündlosen, vollkommenen Leben zieht Gottes heiliges, gerechtes Gericht auf sich, das eigentlich wir verdient hätten. Eigentlich wäre da ja unser Platz gewesen, sagt Jesaja. Er sagt, wir liefen in die Irre. Und an Jesajas Bild hier wird noch einmal sehr praktisch deutlich, was eigentlich Sünde bedeutet, was Schuld vor Gott ist, was unser Problem ist. Jesaja hat es so ausgedrückt in Vers 6, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Das ist unser Problem. Wir sind störrische Schafe. Das ist genau dasselbe Urteil, das wir auch im Neuen Testament über uns finden. Wir sind störrische Schafe. Das ist unsere menschliche Haltung unserem Schöpfer gegenüber. Wir gehen unseren eigenen Weg. Wir sind im Letzten dumm. Wir überblicken unsere Pfade und Entscheidungen nicht bis in die letzten Winkel. Aber wir machen, was wir wollen und was wir für richtig halten. Und wir lassen uns dabei nicht aufhalten. Und von Gott schon gar nicht, bitteschön. Störrische Schafe. Und deswegen kommen wir nicht weg von unserer Schuld. Sie klebt an unseren Händen und, was noch viel schlimmer ist, an unseren Herzen. Und wissen Sie, deswegen kann man das Hauptproblem von uns Menschen auch nicht mit Erziehung lösen. Da erziehen ja immer wieder schuldige Menschen, andere schuldige Menschen. Erziehung ist schon nicht schlecht, hoffe ich. Aber Erziehung genügt nicht, weil wir Erlösung brauchen. Wir kommen nicht weg von unserer Störrigkeit Gott gegenüber. Und deswegen zieht sich diese beglückende Wahrheit wie ein strahlender roter Faden durch die ganze Bibel. Wir haben es letzten Sonntag im Neuen Testament gefunden. Wir sehen es heute vom Alten Testament her. Nämlich mit diesem roten Faden meine ich das Geheimnis der Stellvertretung. Dass ein anderer meinen Platz einnimmt. Dass ein anderer sich für mich opfert und daran dann zugrunde geht, damit ich leben kann. Das ist Karfreitag. Und schauen Sie noch einmal zum Schluss im Psalm 22 nach. Dieses Geheimnis finden wir auch im Psalm 22 schon wieder. Noch nicht so systematisch entfaltet wie dann 300 Jahre später bei Jesaja oder wie dann im ersten Jahrhundert nach Christus durch Paulus und Petrus und von Jesus selber erklärt. Nein, noch nicht so entfaltet, aber doch, schauen Sie hin, schon eingepackt in dieses demütigende, sich selbst erniedrigende Bild, mit dem Gott seinen Messias, seinen eigenen Sohn als was beschreiben lässt in Vers 7. Als Wurm. Und damit kommen wir, jetzt wo der Kreis sich am Ende schließt, nochmal kurz zu diesem Vers 7 zurück. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Wurm tola'at im Hebräischen, das war der Rotwurm. Also im Lateinischen heißt diese Art Pucus ilities oder Schildlaus. Von diesem Wurm, genauer gesagt von den getrockneten Körpern der Weibchen, gewinnt man den Farbstoff Kermes, Scharlachrot. Und jetzt kommt das Spannende. Das Spannende an diesem Wurm, an dieser Wurmart, ist ihr Lebenszyklus. Wenn das Muttertier den Nachkommen neues Leben schenkt, dann macht es seinen Körper an einer Baumrinde fest, an einem Holzstamm. Und die Mutter wird diesen Holzstamm nicht mehr verlassen. Und wenn es dann soweit ist, dass die Nachkommen geboren werden, dann stirbt in diesem Prozess das Muttertier. Verstehen Sie? Die Rotwurmmutter schenkt durch ihren Tod, in ihrem Tod, den Nachkommen das Leben. Und während sie ihr Leben für das neue Leben hingibt, befleckt diese scharlachrote Flüssigkeit den Baumstamm, von dem sie nicht mehr wegkommt. Was für ein Bild. Was für ein Bild für den Karfreitag. Dass Jesus Christus sich festnageln lässt an seinem Kreuz und er kommt davon nicht mehr weg, bis er stirbt. Dort endet sein Leben. Und sein Blut, sein Leiden färbt diesen Holzstamm und durch seinen Tod schenkt er uns Sündern das neue Leben. Und jetzt sind wir aufgefordert, das für uns persönlich gelten zu lassen. Das uns bei Jesus abzuholen und zu ergreifen. Ein Dichter des 17. Jahrhunderts hat diese Wahrheit vom Psalm 22 wirklich in ein herzbewegendes Lied gekleidet. Er war vom Beruf Rechtsanwalt, war selbst erst durch viel Leid in seinem Leben zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Ernst Christoph Homburg. Und er hat eines meiner Lieblingspassionslieder geschrieben: Jesu meines Lebens Leben, Jesu meines Todes Tod, der du dich für mich gegeben, in die tiefste Seelennot, in das äußerste Verderben, nur dass ich nicht müsste sterben. Tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. Und dann kommt die fünfte Strophe, wo er sagt: Du hast wollen sein geschlagen, zu befreien mich von Pein, fälschlich lassen dich anklagen, dass ich könnte sicher sein. Dass ich könnte trostreich prangen. Prangen, das bedeutet so viel wie aufleben, aufblühen, weiterleben. Dass ich könnte trostreich prangen, hast du ohne Trost gehangen. Tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. Woher wissen wir, dass das wahr ist? Woher wissen wir, dass das Kreuz Jesu all dieses wirklich bewirkt hat? Wir wissen es, weil dieser Sohn Gottes, der sich selbst für uns zerbrechlich gemacht hat, für uns verwundbar gemacht hat, weil dieser Sohn Gottes 2 Tage später die Schrecken des Todes triumphal überwunden und besiegt hat. Und darüber dürfen wir dann übermorgen ausführlich sprechen, am Ostersonntag. Ich lade Sie wieder ein. Wenn wir dann von den historischen Quellen reden werden, die uns ausführlich belegen, dass er wirklich auferstanden ist, die belegen das. Und auch das geht schon hier im Psalm 22 los. Der leidende Messias bleibt nicht leidend. Ab Vers 23, so will ich meinen Brüdern deinen Namen verkünden. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die Elenden sollen satt essen und satt werden. Die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Das ist der Auferstehungsklang. Im zweiten Teil dieses Psalmes, wenn Sie das musikalisch gestalten wollen, dann brauchten Sie helle Posaunen, jubelnde Streicher, machtvolle Pauken, um diesen letzten Teil des Psalms angemessen zum Ausdruck zu bringen. Entscheidende Frage zum Schluss. Und diese Frage kann nur jeder für sich beantworten. Können Sie das so von Herzen mitbeten, was der Rechtsanwalt Ernst Christoph Homburg im 17. Jahrhundert gebetet hat? Können Sie, wenn Sie jetzt die Bilanz unter diesem Bibeltext ziehen, ehrlichen Herzens sich hinsetzen und sagen: Tausendmal sei dir, lieber Jesu, Dank dafür, dass du es auch für mich getan hast? Könnte dieser Karfreitag von Jesus damals auch für Sie zur Quelle des Trostes werden? Haben Sie irgendeinen Trost für mich? Es gibt keinen besseren als diesen. Denn wenn Sie Frieden mit Gott bekommen würden, wenn in der wichtigsten Beziehung Ihres Lebens alles heil und gut werden würde, und das ist möglich, dann wären Sie nicht mehr einsam. Dann könnte keine menschliche Bedrohung Sie mehr wirklich zerstören. Dann wären Sie auch Ihrer ganzen Hilflosigkeit nicht mehr ausgeliefert. Denn dann hätten Sie von Stund an, ab sofort, Karfreitag 2020, das gut begründete Recht, den unmittelbar nächsten Psalm für sich in Anspruch zu nehmen. Und das ist Psalm 23. Verstehen Sie, so hängt das zusammen. Weil Jesus in Psalm 22 seinen Namen eingesetzt hat, weil er das, was dort beschrieben hat, auf seine Kappe genommen hat, weil er diesen grauenvollen Weg mit seinem Leben durchlitten hat und bis zu Ende gegangen ist. Darum dürfen Sie und ich jetzt im Psalm 23, dürfen wir unseren Namen einsetzen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Ja, da ist schon die Rede auch von der Not. Das wird nicht einfach ausgeblendet. Sie kennen diesen Vers. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Ja, das finstere Tal gibt es auch für Menschen, die sich auf Jesus verlassen, die zu ihm gehören. Das finstere Tal der Not, das finstere Tal der Arbeitslosigkeit, das finstere Tal der Angst, das finstere Tal der zerbrochenen Beziehungen, das finstere Tal der Krankheit und sogar des Sterbens. Ja, das gibt es. Und ob ich schon dadurch wanderte, fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, jetzt kommt's, trösten mich. Gott selbst will uns trösten. Und das Ganze mündet dann in diesen Freudenausruf: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ewiges Leben, geborgen für Zeit und Ewigkeit. Weil Jesus im Psalm 22 seinen Namen eingesetzt hat, dürfen Sie im Psalm 23 Ihren Namen einsetzen. Aber dieser übermenschliche Trost, den wir im Psalm 23 wirklich finden, hat seine unverzichtbare Quelle im Psalm 22. Gäbe es Psalm 22 nicht, wäre Psalm 23 nur fromme Lyrik. Es wären nette religiöse Worte, die einen vielleicht in einer bestimmten Stimmung mal trösten könnten, die man auf Grußkarten schreiben könnte. Aber dahinter stünde keine Wirklichkeit, die das alles abdeckt, die es validiert, die es felsensicher macht. Aber wir haben Psalm 22. Und dieser Karfreitag, der kann auch für Sie nun zu einem echten Aufbruch werden. Dass Sie persönlich hingehen zu dieser Quelle des Trostes. Dass Sie persönlich hingehen zu dem Jesus Christus, der am Kreuz auch für Sie gelitten hat, auch für Sie gestorben hat, aber der auferstanden ist und der unsere Gebete hört. Und sagen Sie nicht, das liegt weit zurück. 1000 Jahre vor Christus, dieser Psalm. Diese Verheißung hat 1000 Jahre gehalten. Diese Verheißung hat 1000 Jahre gehalten und sie wurde dann Wort für Wort erfüllt, als der Retter da war. Und die Evangelien bestätigen das bis ins kleinste Detail, was David versprochen hatte. Und seitdem, wissen Sie, seitdem haben zerbrechliche, schuldbeladene, dem Tod verfallene Menschen, seitdem haben untröstliche Menschen, verzweifelte Menschen diesen Ausweg zu Jesus gewagt und gefunden. Nicht nur im 1. Jahrhundert, nicht nur im 17. Jahrhundert, wie wir gehört haben, sondern auch mitten in den Schrecken der Nazizeit. Auch da hat der Trost, der vom Kreuz Jesu ausgeht, seine Kraft bewiesen. Karfreitag im April 1945. Da sitzt ein Jurist, der im Widerstand gegen Hitler mitgemacht hat, der die bekennende Kirche juristisch beraten hat, in Berlin im Gefängnis, Friedrich Justus Perels. Und Perels wartet dort in Berlin im Gefängnis darauf, dass er vom SS-Sonderkommando hingerichtet wird in den nächsten Tagen. Karfreitag 1945 schreibt er dann diesen Brief an seine Frau. Heute am Karfreitag steht der ganze Trost des Kreuzes Jesu Christi unmittelbar vor unseren Augen. Das ist eine starke und ewige Gewissheit, schreibt Perels, dass er, Jesus, für unsere Sünden dahingegeben ist. Und dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Diese Gewissheit gibt er uns und macht uns damit in der großen Trübsal fröhlich und reißt uns aus der Angst und Qual. Das erfahre ich hier in ganz reichem Maße. Und daran und an nichts anderes dürft und sollt auch ihr euch halten. Friedrich Justus Perels, Karfreitag 1945. Haben Sie irgendeinen Trost für mich? Ja, dieser Trost reicht. Er reicht bis zu uns. Und deshalb schließe ich mit einem bemerkenswerten Interview, das ein langjähriger Bekannter vor wenigen Tagen einer großen deutschen Wochenzeitung gegeben hat. Dieser Bekannte ist von Haus aus eigentlich Pastor, Theologe, aber er hat vor allem als Journalist sich immer wieder deutlich zum Glauben an Jesus Christus bekannt, durch die Jahrzehnte hindurch. Und jetzt, anlässlich der Osterwoche, wurde Helmut Matthies dann selbst interviewt, der Journalist interviewt von einem anderen Journalisten. Und dieser Kollege fragte Matthies: Sagen Sie mal, was können Sie uns normalen Menschen sagen, die wir nicht so glauben wie Sie, was wir von Ostern haben? Und Matthies antwortete so: Die entscheidenden Fragen im Leben, die nach Leid, Schuld und Tod betreffen alle Menschen gleich. Ich empfehle jedem, der nach Antworten sucht, sich zu erkundigen, was Philosophien oder Religionen für Lösungen haben, also etwa den Koran mit dem Neuen Testament zu vergleichen. Man wird feststellen, sagt Matthies, dass der christliche Glaube Einzigartiges bietet. Nur er ermöglicht Vergebung der Schuld und immer wieder erfahrbaren Neubeginn. Nur er kennt einen persönlich erlebbaren Gott, den man als Vater anreden darf. Sein Sohn Jesus Christus sagt zu, jedem selbst im tiefsten Leid beizustehen. Und er hat es ermöglicht, dass für einen Christen der Tod ein Sprung in die Arme Gottes ist. Und der Interviewer fragt nach. Er sagt, für viele sind das nur Worte, denen sie nicht trauen können. Und Matthies antwortet, ja, das kann ich gut nachvollziehen, denn ich bin selbst als Heide aufgewachsen. Doch wer wissen will, wie es ist zu fliegen, muss bereit sein, in einem Flugzeug zu starten. Und wer wissen will, ob es stimmt, dass dieser Christus, was dieser Christus in der Bibel behauptet, wer wissen will, ob das stimmt, der muss sich auf ihn einlassen. Nur dann wird er ihn als Sinngeber, Tröster und Heiland erfahren, wie mittlerweile Milliarden bezeugen können. Und der Frager will es immer noch weiter wissen. Jetzt erst vor wenigen Tagen erschienen und dann setzt er noch ein letztes Mal nach und erinnert daran, dass ja Mattis, wie er kürzlich in seiner Autobiografie geschrieben hat, seine Frau so früh verloren hat. Und wie stehen Sie denn dazu? Wie vereinbaren Sie das damit? Und Mattis antwortet, im September 2017 ging meine Frau als Ärztin im Alter von 61 Jahren in Vorruhestand, weil sie ein missionarisch-diakonisches Projekt plante. Doch nur 2 Wochen nach Beginn des Ruhestandes kam die Diagnose, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ein Arzt sagte mir, seien Sie froh, wenn sie nicht schon in 2 Monaten tot ist. Es wurden dann 8. Doch es war ein furchtbares Leiden. Mir fiel es zunehmend schwer, an Gottes Liebe zu glauben. Aber meine Frau reagierte ganz gelassen. Sie sagte, ich bin auch jetzt in Gottes Hand und ich weiß, wohin ich gehe. Und Mattis sagt, ich habe damals erst gelernt zu verstehen, dass allein Gott Herr über Leben und Tod ist. Und meine Frau ist in Frieden heimgegangen. Uns Christen ist verheißen, dass wir einander in der Ewigkeit wiedersehen. Haben Sie einen Trost für mich? Wo ist die Quelle dieses übermenschlichen Trostes? Sie ist allein hier an diesem Kreuz von Jesus Christus, weil er für uns starb und weil er für uns auferstanden ist. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass so wie du damals agiert hast, als du auf dieser Welt warst, dass du genauso real auch jetzt für uns ansprechbar bist und dass das wirklich Milliarden von Menschen erfahren durften, dass du denen nicht abweist, dass du denen nicht im Dunkeln lässt, der nach dir ruft und der nach deiner Vergebung und Hilfe schreit, Herr. Danke für diesen Karfreitag. Danke, dass du immer noch für uns da bist. Herr, erbarme dich über uns. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.